Guten Morgen, meine Lieben. Ich freue mich, dass ich bei euch bin. Zum ersten Mal zum Predigen. Hat sich bisher nicht ergeben. In Wertheim war ich schon ein paar Mal. Aber hier nicht. Und heute darf ich hier sein. In der Gemeinde war ich tatsächlich aber schon so zwei oder dreimal, aber das dürfte auch schon so 30 Jahre her sein. Also ja, kann mich da nicht mehr so gut dran erinnern. Gut. Ich bin, wie gesagt, aus Schweinfurt, aus der Gemeinde Schweinfurt, wohne nicht direkt in Schweinfurt. Ich bin verheiratet, habe 5 Töchter, eine Enkelin, das muss ja konsequent bleiben. Von Beruf bin ich Krankenpfleger und dabei habe ich auch immer noch Freude. Gut, 2 Kinder sehe ich. Wollt ihr eine kurze Kindergeschichte? Ja, oder lieber nicht? Kommt ihr vor? Wie macht ihr es? Dankeschön. Okay, wie heißen ihr 2? Hanna und Tim. Ich bin der André. Und wie alt seid ihr? 8 und 11. Und ihr seid Geschwister? Sieht man. Schön. Gut. Jetzt überlege ich mal kurz, was ich euch erzähle. Kennt ihr den Psalm 23? Den hast du mal in der Schule durchgemacht. Was, schon wieder vergessen? Und du auch. Kennt ihr den Bastian? Gute Frage. Nein, den Bastian, von dem ich jetzt rede, den werdet ihr nicht kennen. Das ist schon lange her, dass der gelebt hat. Der hat in den Bergen gelebt, in den Alpen, in Österreich. Nicht wie die Heidi, die war in der Schweiz. Die Heidi kennt er? Welche Heidi? Heidi und Peter und den Almöhi und so. Die kennt er, ne? Gut, also die war in der Schweiz und der Bastian, der hat aber in Österreich gelebt. War aber vielleicht so ungefähr die gleiche Zeit. Aber der Bastian, der war nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen, sag ich mal. Wisst ihr, was das bedeutet? Der war nicht so besonders schlau. Der konnte sich nicht gut Sachen merken und er hat vieles einfach überhaupt nicht verstanden. Aber er war ein ganz lieber Kerl. Und in dem Pfarrer war auch ein Dorf, in dem Dorf war auch ein Pfarrer logischerweise. Und der hat sich um den Bastian immer so ein bisschen gekümmert. Und der wollte ihm auch so ein bisschen vom lieben Gott erzählen und ihm das nahebringen. Aber der Bastian hat es immer nicht so richtig verstanden. Und dann hat sich der Pfarrer aber gedacht, ich muss dem Bastian jetzt wenigstens mal den Psalm 23 beibringen und ihm sagen, was das bedeutet. Das ist wichtig. Kennt ihr den Anfang? Wisst ihr den noch? Der Herr ist mein Hirte. So fängt das an. Und das hat dann der Pfarrer mit dem Bastian geübt. Der Herr ist mein Hirte. Und der Bastian hat sich schwer getan. Und dann hat der Pfarrer gesagt, pass mal auf, nimm mal deine Hand.
Der Herr ist mein Hirte.
Also, das sind 5 Worte. Und du hast 5 Finger. Merk dir das. Der Herr ist mein Hirte. Irgendwann hat es der Bastian dann auch hingekriegt. Konnte sich das merken, den ersten Satz, der Herr ist mein Hirte. Immer mit den 5 Fingern. Früher war das ja noch ein bisschen anders, da mussten die Kinder auch so ein bisschen arbeiten gehen, die sind nicht so schön in die Schule gegangen wie ihr 2. Der musste, wie der Peter bei der Heidi, auch die Ziegen hüten. Und er ist dann mit denen auch auf die Alm gegangen. Und als er einmal da oben war, kam ein Schneesturm. In den Alpen kann das Wetter manchmal ganz schnell umschlagen. Es war Herbst, damit hat keiner gerechnet und dann brach dieser Schneesturm los. Und ja, die Leute im Dorf haben das mitgekriegt, aber sie konnten erstmal nichts machen. Sie hätten sie alle verlaufen, so schlimm war der Schneesturm. Und als dieser Schneesturm vorbei war, sind die Männer aus dem Dorf losgelaufen und haben den Bastian gesucht und die Ziegen. Und haben nach ihm gerufen, Bastian, und er hat keine Antwort gegeben. Und sie haben lange gesucht. Und Irgendwann haben sie gesehen, da ist irgendwie sowas, so ein zugeschneiter Hügel, so ein kleiner, und da haben sie dann gegraben und da war der Bastian drunter. Der Bastian war erfroren. Aber dann kam der Pfarrer dazu und der hat dann was gesehen. Der hat seinen Ringfinger festgehalten, der Bastian. Und dann hat der Pfarrer gewusst, der Herr ist mein Hirte. Der Bastian wusste, sieht ganz schlecht aus, aber er hat sich an seinem Hirten, er hat sich an Jesus festgehalten. Das hat er nicht vergessen, auch wenn es gerade ganz schlimm war. Er war mit Jesus zusammen. Und das ist ganz wichtig, das dürft ihr niemals vergessen. Jesus ist euer Hirte, Jesus ist immer für euch da und er will das Beste für euch. Die ersten 5 Worte vom Psalm 23. Richtig. Merken. Ich wünsche euch Gottes Segen. So, jetzt zu euch. Ich denke, wir wissen alle, dass wir uns in unserem Leben immer wieder mit grundsätzlichen Dingen befassen müssen. Dinge, die wir vielleicht vor Jahren mal gelernt haben, die müssen wir wiederholen, die müssen wir verfestigen, damit sie eben fest bleiben, damit das Fundament am Leben bleibt, dass das Fundament tragfähig bleibt, dass das nicht zerbröselt, wenn wir immer nur Neues obendrauf packen. Es muss belastbar sein. Und das trifft auf sehr viele unserer Lebensbereiche zu. Also zum einen das sicherlich mal im Arbeitsleben, im Berufsleben. Bei mir ist es so, dass ich viele administrative Tätigkeiten machen muss, die mit meiner Ausbildung zum Krankenpfleger nichts zu tun haben. Aber diese Dinge sind mir sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen. Ich kenne mich da aus, ich weiß, was ich zu tun habe. Das läuft. Aber wenn dann mal was ist, was ich vielleicht seit 20 Jahren, seit meiner Ausbildung oder wann auch immer nicht mehr gemacht habe, das Wechseln von der Trachealkanüle, eigentlich nichts Dramatisches, aber da müsste ich schon erst mal nachfragen, wie geht denn das jetzt oder mal nachlesen. Das habe ich über 20 Jahre nicht gemacht, da ist mein Fundament nicht mehr so gut. Oder wenn ich auf die Idee käme, dass ich wieder an meinen ersten Arbeitsplatz nach der Ausbildung zurückgehe. Ich habe als erstes in der Anästhesie gearbeitet, das ist über 20 Jahre her. A, kenne ich mich da überhaupt nicht mehr aus und B, hat sich da wahrscheinlich vieles weiterentwickelt. Also ich müsste wieder bei Null anfangen. Auf Arbeit ist es auch so, dass wir alle 2 Jahre eine Schulung zu den lebensrettenden Maßnahmen machen müssen. Also so Herzdruckmassage, ein bisschen Beatmen mit Ambubeutel, ein bisschen Theorie. Dass ich das mittlerweile schon zigmal gemacht habe, dass ich das auch im Realen schon gemacht habe, spielt keine Rolle. Ich muss alle 2 Jahre dahin gehen, ich muss diese Schulung machen und ich muss auch an der Puppe üben. Spielt keine Rolle. Das Gleiche gilt auch für den Brandschutz. Wir müssen jedes Jahr eine Brandschutzunterweisung machen. Und im Idealfall nehmen wir da auch alle mal so einen Feuerlöscher in die Hand und üben das Ganze mal. Spielt keine Rolle, dass ich das schon zigmal gemacht habe, dass ich das auch im realen Leben schon gemacht habe. Ich muss ran. Und ich denke, das ist auch gut so, dass man das wiederholt. Bei Sportlern ist das sicherlich eine ganz ähnliche Tatsache. Ich kenne mich jetzt mit Fußball nicht so gut aus. Ich weiß, dass die Deutschen jetzt ausgeschieden sind. Ich hoffe, ihr könnt das alle verschmerzen. Aber wenn ich da an die Bundesliga denke, da muss auch so ein Fußballer, so ein Profi, der muss auch seine Grundlagen trainieren, nehme ich stark an. Der muss seine Kondition trainieren. Denn wenn er das nicht macht, kann er vielleicht immer noch ganz toll und zielsicher schießen. Nur wenn er es nicht mehr schafft, über den Platz zu rennen, nützt ihm das schöne Schießen nichts. Für die Schüler in der Schule ist es natürlich das Gleiche. Die müssen in den ersten Jahren das 1x1 rauf und runter üben. Auswendig lernen am besten. So hat man es jedenfalls früher gemacht, heute nicht mehr so. Den Dreisatz dann üben, bis es einem zu den Ohren rauskommt, bis man es nicht mehr hören und sehen kann. Aber es nützt eben nichts, wenn ich immer nur Neues oben drauf packe. Ich muss auch das Fundament am Leben erhalten. Ich muss wissen, wie ich 5 mal 8 rechne, was da rauskommt. Ansonsten wird es in der 8. Klasse recht schwierig. Wobei, die dürfen, glaube ich, schon wieder einen Taschenrechner nehmen. Aber solche Grundsätzlichkeiten gibt es eben auch in unserem Glaubensleben. Da ist es auch nicht abgetan. Ja, das habe ich mal gehört, bevor ich mich habe taufen lassen. Ja, da habe ich mal Bibelstunden zu den Glaubenspunkten erhalten. Das weiß ich schon, das kann ich alles. Nein, auch da müssen wir wiederholen. Auch da müssen wir das Fundament stärken. Auch da müssen wir ran an die Grundlagen. Und manchmal ist es auch gut, wenn wir eine Sache von einer anderen Perspektive einfach nochmal betrachten, einen anderen Blickwinkel nehmen. Vielleicht verstehen wir es dann besser oder wir verstehen es richtiger oder anders, wie auch immer. Manche Sachen haben auch mehrere Aspekte. Die beste Möglichkeit im Übrigen, sich damit zu befassen, ist, selbst jemanden Bibelstunden zu geben. Aber so weit gespannt soll der Bogen jetzt gar nicht sein. Eigentlich soll es uns nur um ein Thema gehen. Und dazu würde ich euch bitten, dass wir den Predigttext aufschlagen. Den finden wir in Johannes Kapitel 15. Johannes 15. Johannes Kapitel 15, die Verse 5 bis 7. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und auf Grundlage des eben gelesenen Textes möchte ich 3 grundsätzliche Punkte zum Gebet mit euch betrachten. Diese 3 Punkte lauten wie folgt: Das Gebet und meine Hilflosigkeit. Der 2. Punkt: Das Gebet und das Bleiben in Jesus. Und der 3. Punkt lautet: Das Gebet und die gewaltige Verheißung. Also zum 1. Punkt: Das Gebet und meine Hilflosigkeit. Das ist eine Aussage, also ich wiederhole es nochmal: Ohne mich könnt ihr nichts tun, hat Jesus gesagt. Das ist eine Aussage, die hören wir eigentlich gar nicht mal so gern. Wenn mir jemand sagt, kannst du nicht, dann mag ich das erstmal nicht hören. Und wenn wir das pädagogisch ein bisschen unklug formulieren und unseren Kindern sagen, das kannst du nicht, bist eh zu doof, dann können wir damit auch große Schäden hinterlassen. Das sollten wir vielleicht vermeiden. Aber auch wenn ich denke, dass ich alles im Griff habe, und zugegebenermaßen habe ich diese Neigung zu meinen, dass ich alles im Griff habe, besonders wenn ich auf Arbeit bin, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ich der Meinung bin, ich bin der Herr über mein Leben, wenn ich der Meinung bin, es läuft alles so, wie ich mir das vorstelle, bei meiner Familie, in der Gemeinde, wo auch immer, meine Gesundheit. Aber Tatsache ist ja nun mal, es bedarf nur einer Kleinigkeit und ich habe nichts mehr im Griff. Dann läuft es eben nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann bin ich nämlich plötzlich tatsächlich auf Hilfe angewiesen. Ich habe mir vor einigen Jahren die rechte Hand bzw. den Unterarm verletzt. Da war ich ganz schnell auf Hilfe angewiesen. Von einer Sekunde auf die andere. Meine Frau Kerstin hat mir da erstmal einen mächtigen Verband hingemacht, einen Druckverband. Es hat sehr geblutet. Dann hat sie den Rettungsdienst gerufen. Dann war ich im Krankenhaus, da hat man mich dann operiert, hat das Ganze wieder zusammengepflickt. Und am nächsten Morgen stellte man mir mein Frühstückstablett hin. Ich hatte eine Schiene dran, meine Hand war so geschient. Da lagen dann 2 Brötchen auf dem Tablett. Also ich habe dann den Pfleger nochmal gebeten, dass er mir vielleicht die Brötchen aufschneidet. Das habe ich nicht geschafft. Keine Chance. Ich war auf Hilfe angewiesen. Meine Frau musste mich dann zu den Kontrollen regelmäßig fahren, zu den Ärzten. Sie musste mich zur Krankengymnastik fahren. Ich konnte kein Auto fahren. Ging nicht mit dieser Schiene an der Hand. Keine Chance. Von einer Sekunde auf die andere musste ich feststellen, dass ich abhängig bin, dass ich auf Hilfe angewiesen bin, von Gott und in der Situation auch ganz doll von meiner Frau. Und das macht uns die Bibel eigentlich auch sehr klar. Wir sind abhängig von Gott. Wir sind in jeder Sekunde, in jeder Millisekunde unseres Lebens abhängig von Gott. Wenn Gott entscheidet, dass es Zeit für mich ist, dass er den Lebensodem zurückzieht, ist es aus. Dann ist es rum. Auch wenn ich mir vielleicht einbilde, dass das biologisch nun mal so vorgegeben ist und meine Eltern sich nun mal getroffen haben. Ja, das hat Gott so eingerichtet. Aber ich lebe nur, weil Gott mir den Lebensodem eingehaucht hat. Und wenn er die Entscheidung trifft, dass meine Zeit abgelaufen ist, dann ist dem auch so. Ich bin von Gott abhängig in jedem Augenblick meines Lebens. Psalm 127, Vers 1 und 2 machen das auch deutlich. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernachlange sitzt und esst euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Ohne Gott können wir nichts tun. Und das gilt für alle Bereiche unseres Lebens. Sei es in der Familie, sei es auf der Arbeit oder auch hier in der Gemeinde. Wir können die tollsten Evangelisationen abhalten. Können wir machen. Wenn aber Gott nicht dabei ist, wird es erfolglos sein. Im Buch Sieg der Liebe heißt es auf Seite 655, die Verkündigung von Gottes Wort wird ohne die beständige Gegenwart und Hilfe des Heiligen Geistes erfolglos sein. Wir können verkünden, so viel wir wollen. Ohne Gott wird es nichts. Entweder Gott ist dabei und unterstützt das Ganze, oder es ist erfolglos. Vielleicht handeln wir oft nach dem Motto, ich mache jetzt mal 90% der Arbeit und dann, wenn ich meine Arbeit getan habe, so als Sahnehäubchen, bete ich dann noch so ein bisschen, damit Gott seinen Segen auch auf das Ganze gibt, damit es dann auch gelingt. Aber das ist falsch. Das ist nicht der richtige Weg. Das ist nicht das, was das Wort Gottes uns sagt. Das Gebet muss die Grundlage unseres Planens und Handelns sein. Martin Luther hat gesagt, ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens 3 Stunden meiner besten Zeit dem Gebet zu widmen. Martin Luther hat nicht die Abstriche beim Gebet gemacht. Erst gebetet, dann hat er gearbeitet. Corrie ten Boom hat gesagt, für den Christen ist das Gebet entweder Lenkrad oder Ersatzreifen. Was ist das Gebet für mich? Ist das Gebet wirklich das Steuer in meinem Leben, das Lenkrad, das, was die Richtung vorgibt? Oder ist das Gebet nur das, was ich auspacke, wenn ich einen Platten habe, wenn es nicht mehr anders geht? Ist uns klar, dass das Gebet das Lenkrad sein muss, auch und vor allem hier in der Gemeinde. Gebet unterstützt nicht die Arbeit des Reiches Gottes. Wenn wir das denken, liegen wir falsch. Gebet ist ein Teil des Reiches Gottes. Wir denken, wir hätten die Dinge alle im Griff. Aber in Wirklichkeit sind wir ohne Gebet hilflos. Und vielleicht ist auch das ein Grund, warum es in Offenbarung 3, Vers 17 über uns, über Laodicea heißt, du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, armblind und bloß. Wir denken, wir haben alles. Ja, ich bin auch überzeugt, dass wir bezüglich der Lehre mehr haben und richtiger liegen als alle anderen Kirchen. Aber die Frage ist, ist Theorie wirklich alles? Genauso wichtig wie die Theorie ist auch die Praxis. Wenn ich die theoretische Führerscheinprüfung abgelegt und bestanden habe, heißt das noch lange nicht, dass ich Auto fahren könnte. Vielleicht habe ich zu dem Zeitpunkt überhaupt noch keine praktische Fahrstunde gehabt. Die Frage ist, habe ich wirklich eine Beziehung zu meinem Herrn und Erlöser? Oder kann ich nur alles erklären, was in Offenbarung 13 und Daniel 7 steht und es den Leuten um die Ohren hauen? Versteht mich nicht falsch. Es ist schon wichtig, was in Offenbarung 13 steht oder in Daniel 7. Und ich glaube auch, dass wir das einigermaßen verstehen sollten, dass wir das auch erklären sollten. Aber die Frage ist, liebe ich Christus wirklich? Jede Beziehung lebt von Kommunikation. Und wenn ich keine Kommunikation mit Christus, mit anderen Worten kein Gebet zu Christus pflege, habe ich keine Beziehung. Dann bin ich nur Theoretiker. Dann bin ich genauso wie die Pharisäer zur Zeit Jesu. Die haben auch alles genau und besser und richtiger gewusst als die anderen. Aber sie hatten keine Beziehung zu Gott und haben am Ende ihren Beitrag geleistet, Christus, den seit Jahrtausenden versprochenen Messias, ans Kreuz zu bringen. Wir brauchen das Gebet. Wenn wir glauben, wir könnten ohne Gebet bestehen, wir könnten aus eigener Kraft und ohne Gebet Sünden überwinden, dann muss ich dir aus eigener Erfahrung sagen, du betrügst dich selbst. Dann ist es Zeit aufzuwachen. Bonhoeffer hat gesagt, das Gebet ist das Herz christlichen Lebens. Was ist unser Herz? Wenn wir in die Welt schauen, stellen wir fest, wir kommen nicht klar ohne Gott. Ja, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks Ende der 80er sah es mal ganz gut auf dieser Welt aus. Da sind die Nationen aufeinander zugegangen. Da wurde plötzlich Freiheit Leuten zugestanden, die das vorher überhaupt nicht kannten. Aber was geschieht denn in den letzten Jahren? In den letzten 2-3 Jahren? Ja, die Nationen waren im Kampf gegen Corona halbwegs geeint. Allerdings auf Kosten der persönlichen Freiheit des Einzelnen. Kann man auch unterschiedlicher Meinung zu sein. Und die Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde haben sich gestritten. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Gemeinde war. Aber Tatsache ist, dass es sehr viel Streit gab, sehr viel Uneinigkeit. Wenn nicht hier, dann war der von Gott geführt, glaube ich. Uns hat es leider in keinster Weise geeint. Und die meisten Menschen auch nicht. Geredet und gestritten haben wir viel. Aber wie oft haben wir darüber wirklich gebetet? Haben wir wirklich darüber gebetet? Und dann haben wir jetzt seit einem knappen Jahr diesen Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Der Westen kämpft wieder mal gegen Russland. Das ist ja eigentlich auch nichts Neues. Das hat es früher auch schon gegeben in Afghanistan, in Korea, in Vietnam, wo auch immer. Ja, nichts Neues. Die Weltwirtschaft scheint am Abgrund zu stehen. Nichts in dieser Welt ist wirklich besser geworden. Wir sind noch genauso wie vor 500 Jahren oder vor 2000 Jahren auf Gott angewiesen. Da hat sich nichts geändert. Und wir brauchen die ständige Verbindung, die ständige Kommunikation mit unserem Erlöser. Und nur so kurz am Rande bemerkt, Kommunikation ist auch niemals eine einseitige Geschichte. Und nicht die, die großen Reden schwingen, die erreichen etwas. Nein. Die, die beten, sind die eigentliche Macht. Das müssen wir uns bewusst machen. Und wohl dem, der bis zum Ende als Rebe am Weinstock Jesus Christus geblieben ist. Wer nicht am Weinstock, wer nicht an Jesus Christus bleibt, der wird ins Feuer geworfen. Die Verbindung zum Weinstock ist im menschlichen Leben nicht eine Theorie. Ich kann Theorien lesen, wie ich meine Kinder erziehe. Gibt es viele Theorien, noch und nöcher. Kann ich alle lesen. Aber wenn ich nicht praktisch das Ganze versuche, nützt mir die beste Theorie nichts. Die mögen gut sein, sind dann aber trotzdem vollkommen überflüssig. Ohne Jesus, ohne Gebet, sind wir hilflos. Zum zweiten Punkt. Das Gebet und das Bleiben in Jesus. Wir lesen nochmal den Predigttext. Jesus Christus spricht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen.
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. In diesen drei Versen spricht Jesus viermal vom Bleiben. Jesus appelliert hier inständig, dass wir in und an ihm bleiben. Und wenn wir an und in ihm bleiben, dann ist uns in unserer Hilflosigkeit geholfen. Wie bleiben wir nun in Christus? Wie machen wir das? Winston Churchill soll gesagt haben, wir haben alle Dinge in den Griff bekommen, mit einer Ausnahme. Wisst ihr, was die Ausnahme ist? Bitte? Fast, der Mensch. Wir haben alle Dinge in den Griff bekommen, mit einer Ausnahme, den Menschen. Ich glaube, mit dieser Aussage hat er recht. Und sollte es doch der Fall sein, dass jemand von euch sagt, ich habe einen anderen Menschen im Griff, dann würde ich euch sehr ans Herz legen, euch zu hinterfragen. Sowas kann ich nur mit Gewalt und Zwang tun. Aber darum soll es uns gar nicht gehen. Der Punkt ist doch, wie oft haben wir uns selbst denn nicht im Griff? Wie oft habe ich mich selbst nicht im Griff? Wie oft rechtfertige ich meinen Ausbruch vielleicht mit der Tatsache, dass ich Recht habe? Oder mit der Tatsache, dass der Heilige Geist mir das jetzt so eingegeben hätte? Im Buch Bilder vom Reiche Gottes heißt es, sich zu Glaubenslehren zu bekennen oder aber die Wahrheit ins Herz aufgenommen zu haben, das sind zwei grundverschiedene Dinge. Die bloße Kenntnis der Wahrheit genügt nicht. Wir können sie besitzen, ohne dass sich die Hauptrichtung unserer Gedanken ändert. Das Herz muss bekehrt und geheiligt sein. Wahrer Gehorsam kommt von innen. Mit anderen Worten, und um es nicht zu lang zu machen, bevor ich in Jesus bleiben kann und er in mir, muss ich mich Jesus erstmal hingeben. In Römer 12, Vers 1 heißt es, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Es folgt natürlich die Frage, was bedeutet es, sich Gott hinzugeben? Ich weiß nicht, kennt ihr vom Helmut Haubeil, diese kleinen Hefte, in Jesus bleiben und so? Nicht so bekannt. Also gibt es ein kleines Heft, das ist das zweite in der Reihe, in Jesus bleiben heißt das. Da heißt es auf Seite 27, Hingabe bedeutet, sich ganz, Gott ganz anzuvertrauen, sich ihm zur Verfügung zu stellen. Es bedeutet, dass ich ihm mein Leben als Opfer übergebe. Nicht wie die alttestamentlichen Opfer, die verbrannt wurden, sondern als ein lebendiges Opfer, das ab dem Zeitpunkt der Hingabe für ihn lebt. Wir sollten etwas sehr Wesentliches nicht übersehen. Hingabe ist keine einseitige Angelegenheit. Jesus hat sich uns zuerst gegeben. Er hat alles gegeben, was Gott geben kann. Und er lädt uns ein, alles zu geben, was der Mensch geben kann. Es geht um alles für alles. Bleibt in mir und ich in euch. Das ist eine wunderschöne Einladung unseres Schöpfers, in ihm zu bleiben. Aber es ist auch gleichzeitig ein Gebot. Wir können das ein bisschen anders betonen. Bleibt in mir. Das wäre der Imperativ. Der Punkt ist, es ist kein Selbstläufer. Es ist nicht so, dass ich einmal sage, dass ich in Jesus bleiben will. Es bedarf des ständigen Dranbleibens, eines starken Interesses dazu. Es geht um etwas, das ich dringend brauche. Und das macht uns Gottes Wort auch immer wieder deutlich. David bittet im Psalm 51, Vers 12, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. David hat das Verlangen danach. Er bittet Gott inständig darum. Jesus fordert uns auf in Lukas 11, Vers 9, und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Und weiter sagt Jesus, denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Wir können Christus bitten, in ihm zu bleiben, beziehungsweise erstmal dahin zu gelangen. Aber wir müssen es nicht. Brauchen wir nicht. Wir können so weiterleben, wie es ist. Wir können so weiterleben, wie wir sind. Wir können jeden Sabbat in die Gemeinde gehen. Wir können unseren Zehnten geben. Aber das heißt nicht, dass Christus in mir ist und ich in ihm. Christus wird uns niemals zu irgendwas zwingen. Christus wird uns niemals zwangsbeglücken. Wenn wir dies aber von ganzem Herzen wollen, dann schenkt er uns dies. Er möchte uns das schenken. Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, Seite 406, sagt: Wenn Gottes Kinder im Geist eins sind, wird jeder Pharisäismus und alle Selbstgerechtigkeit aus ihren Herzen entfernt werden. Jedes einzelne Glied am Leib Jesu wird dann das Bild Christi tragen. Und ich bin überzeugt, dass sich das lohnt, an Jesus zu bleiben. Kolosser 1, Vers 27 sagt: Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist erstrebenswert. Das muss unser Verlangen sein. Das muss mein Verlangen sein. So wie es Paulus in Galater 2, Vers 20 auch gesagt hat. Ich lebe, doch nur nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und die Folge wird dann sein, wie wir in 2. Korinther 5, Vers 17 lesen: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Also wie lebt Christus nun in uns? Epheser 3, 16b bis 17a sagt: Durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Also, Christus lebt durch den Heiligen Geist in uns, wenn wir an ihn glauben. Und das Gebet ist die Grundvoraussetzung hierfür, dass Christus in mir bleibt und ich in ihm. Ohne Gebet ist das Ganze nur Theorie. Niemals wird es dann Realität. Dann habe ich nämlich keine Beziehung. Also müssen wir an und in Jesus bleiben. Und dann werden wir auch die gewaltigen Verheißungen erleben, die uns versprochen sind. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Das Gebet und die gewaltige Verheißung. Nochmal der Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Wenn wir also unserer Hilflosigkeit uns bewusst sind, wenn wir in Jesus sind und er in uns, dann sagt uns Jesus hier, können wir bitten, was wir wollen. Es wird uns widerfahren. Was für eine großartige Verheißung in Bezug auf das vollmächtige Gebet. Und da finden wir noch mehr Stellen in der Bibel, die die Erhörung unserer Gebete uns zusichern. Beispielsweise Jesaja 65, Vers 24. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Oder Psalm 50, 15, kennt ihr bestimmt alle. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Matthäus 21, Vers 22. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Wenn ihr glaubt, sagt Jesus hier. Also mit anderen Worten, wenn ihr in Jesus Christus seid, dann werdet ihr es empfangen. Noch ein letzter Text mit dieser Zusicherung. 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden. Wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Die Bibel ist voll von solchen Versprechen. Gott verspricht uns immer wieder, dass er unsere Gebete erhört. Die Gebete derer, die an ihm und in ihm sind. Die eine stete Verbindung zu ihm aufrechterhalten. Und dennoch kann es passieren, dass wir dann fallen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr schon mal Mist gebaut habt, dass ihr dann ein schlechtes Gewissen hattet und ihr immer wieder mit der gleichen Sache zu Gott kommt und um Vergebung bittet. Tatsache ist in jedem Fall, ja, wir können fallen. Tatsache ist aber auch, dass Gott unsere Gebete erhört und uns vergibt. Das macht er für seine Nachfolger. Und das hat er sogar für König David getan, der nun mal wirklich Mist gebaut hat. Aber David ist sich in seinem Bußpsalm, den ersten Bußpsalm, Psalm 6, sicher, dass Gott ihm vergibt. Im Vers 10 sagt er, der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an. David hat da keinen Zweifel. Ich höre da zumindest keinen oder lese da keinen Zweifel. So wie das bei mir leider oftmals der Fall ist. David ist sich sicher, Gott hört ihn. Trotz der Sünde, die David da getan hat im Vorfeld. Als er die Sünde getan hat, war er ganz offensichtlich von Gott getrennt. Sonst hätte das nicht passieren können. Da war er nicht am Weinstock. Aber er hat die Trennung bemerkt, als Gott auf ihn zugegangen ist. David hat es erstmal nicht selbst bemerkt. Gott ist ihm nachgegangen, hat ihm gesagt, hey, schau mal, da ist was schiefgelaufen. Aber dann hat es David erkannt. Er ist umgekehrt, er hat sich Gott zugewendet, er hat um Vergebung gebeten und er hat diese Vergebung erhalten. Ja, wir wissen natürlich auch aus persönlicher Erfahrung, wahrscheinlich alle, das Gebet ist kein wundersamer Wunschautomat. Die Frage ist auch immer, sind wir in Christus? Wenn wir in Christus sind und Christus in uns, ist es auch keine Frage mehr, was wir im Namen Gottes bitten. Dann kann es dem Willen Gottes ja eigentlich auch gar nicht widersprechen, was wir dann bitten, wenn er in uns ist. Wenn nicht mehr ich, sondern Christus in mir lebt. Die gerade aufgeführten Verse machen unmissverständlich klar, alles, was wir in seinem Geist erbitten, wird er uns schenken. Gott erhört nicht nur unsere Gebete, er macht uns auch viele Versprechungen, viele Verheißungen finden wir in der Bibel, was er uns zugesichert hat. Da finden wir zu allen möglichen Themen Verheißungen, auf die wir uns auch berufen können. Und ich bin mir sicher, dass niemand in diesem Raum eine Verheißung benennen kann, die Gott nicht wahrgemacht hätte. Natürlich, es kann schon mal sein, dass Gott unsere Gebete, mein Gebet, anders erhört, wie ich mir das zunächst mal vorgestellt habe. Aber die Verheißung steht. Auf die kann ich mich verlassen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Es wird euch widerfahren. Das war Grundsätzliches zum Gebet. Das Gebet und meine Hilflosigkeit, das Gebet und das Bleiben in Christus und das Gebet und die gewaltige Verheißung. Amen.